Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ulf Poschert, der Chefredakteur der Welt und der Welt am Sonntag, der Weltgruppe sozusagen. Schön, dass Sie hier sind, Herr Poschert.
Hallo, guten Tag.
Und schön, dass Sie uns zuhören. Herr Poschert, warm ist es in Deutschland, in Berlin? Ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber wenn man rausguckt, also die Sonne scheint, man braucht wirklich nur ein T-Shirt. Sie haben aber eine Kulturgeschichte der Kälte geschrieben im Jahr 2000. Sie sind eigentlich ein Fan der Kälte gewesen, damals zumindest?
Ja, also ich war da vor meiner Zeit, jetzt freuen sich ja alle, wenn es kälter wird. Früher hat man sich immer über einen warmen Sommer gefreut, jetzt haben wir Panikattacken, wenn es wärmer wird. Dieses Buch hat versucht, die Spuren einer Ästhetik der Kälte im 20. Jahrhundert nachzuerzählen. Da gibt es zwei große Stränge, wir könnten jetzt zwei Stunden drüber reden. Die klassische Moderne, Sieg über die Sonne bei Majakowski und wie sich das durch die Avantgarde der Moderne zieht im 20. Jahrhundert und dann popkulturell anfangend im Jazz der Begriff des Cool, des Ungerührten, des emotional kalt-stoischen, verglichen mit der Erregtheit vieler anderer. Und deswegen ist dieser Begriff auch so wahnsinnig zeitgenössisch, weil er spannt den Bogen von der Stoa bis zum Hip-Hop.
Von der Shoah?
Stoa.
Das ist?
Die griechische Schule, Denkschule, der Stoiker.
Aha, und Stoiker
genau
sind mir Begriff. Die Stoa kannte ja. Ich jetzt als Begriff noch nicht. Sehen Sie, ich bin immer glücklich, wenn Sie da sind, denn da lernt man so einiges.
Wunderbar.
Und Coolness ist natürlich ja ein wichtiger Begriff in diesen Zeiten, aber auch, dass wir uns berühren lassen, dass wir doch auch Emotionen zulassen, denke ich, ist auch wichtig. Gleich sprechen wir über die Flüchtlinge auf Lesbos. Die Frage, wie damit umgehen, wenn die Menschen im Elend leben und die EU ja doch vielleicht auch eine gewisse Verpflichtung hat, ihre Außengrenzen so oder so zu behandeln. Deutschland nimmt 1500 anerkannte Flüchtlinge aus Griechenland auf. Heute um 13 Uhr, also in 50 Minuten nach unserer Sendung, wird sich der Bundesinnenminister Horst Seehofer im Bundestag der Regierungsbefragung stellen. Heute früh war er im Innenausschuss. Herr Poschert, finden Sie diese Aufnahme dieser 1500 Flüchtlinge, die ja oftmals als deutscher Alleingang bezeichnet wird, richtig?
Ich glaube, das ist der logische Gang der Dinge, dass so ein Kompromiss rausgekommen ist, der, glaube ich, für fast alle Seiten vertretbar ist. Ich fand die Art und Weise, wie Teile der Opposition, aber auch Teile der Regierungsparteien so eine Art Empathie-Populismus betrieben haben, schwierig. Ich glaube, dass wir bei der Flüchtlingspolitik 2015 hätten lernen müssen, dass es wichtig ist, den Rest Europas mitzunehmen. Wenn man sich kluge Stimmen aus Griechenland anhört, die wir auch in der Welt vorgestellt haben, die sagen, so wollen wir das gar nicht, weil wir Sorge haben vor einer Pull-Funktion, dass wir auch das Gefühl haben, dass es eine Art von Übergriffigkeit. Das alles interessiert diejenigen in dem Land nicht, die sich als die Anständigen verstehen und glauben, überall, wo eine humanitäre Katastrophe, und dass es ja allemal sichtbar wird in den Medien und interessanterweise nur da, sozusagen ausagieren zu müssen, was sie als moralischen Impetus in sich tragen. Und da wird ja überhaupt nicht gefragt, ob das in Europa ähnlich gesehen wird. Wir sind als Deutsche nicht die moralische Supermacht. Ich finde, es steht uns auch gar nicht zu, schon gar nicht mit unserer Geschichte. Aber wir agieren so und wir agieren besonders in jenem Teil der Zivilgesellschaft so, die sich vermeintlich internationalistisch gibt. Das ist leider in vielen Punkten eine sehr, sehr regressive Diskussion, die da geführt wird. Und ehrlich gesagt auch die Politik der Bilder, die Politiker, die dann schnell hinfliegen und sich damit fotografieren lassen, die stehen für mich in einem schrillen Widerspruch zu sehr engagierten Politikern, zum Beispiel wie Erik Marquardt von den Grünen. Ich finde, der kann sowas sagen, weil Marquardt sich wirklich seit Jahr und Tag dort unten mit dieser Lage auseinandersetzt. Und unser Reporter Tim Röhn, der mehrfach dort war, schreibt bei uns auch flammende Kommentare, warum wir diesen Menschen helfen müssen. Und gleichzeitig haben wir auch Kommentare, die deutlich machen, wir müssen Europa mitnehmen. Ich fürchte, beides ist richtig. Das Leid der Kinder, die da nachts auf der Straße schlafen müssen, ist katastrophal. Nur weil es diese Bilder gibt. Wir haben dieses Leid in Italien, wir haben es in Spanien, wir haben es in den Flüchtlingslager in der Türkei, im Libanon. Und wir können unsere eigene Rührung nicht zur Grundlage von Politik machen und wir können uns auch nicht, und da hat Jens Spahn und der sächsische Ministerpräsident Kretschmer recht, wir können uns auch nicht durch Bilder und Situationen erpressen lassen. Das ist nicht Politik und es ist auch keine Form von mündiger Politik.
Na, jetzt haben Sie aber so einige Thesen aufgestellt, unter anderem, dass hier Erpressung stattfinden würde, kann man natürlich dahingestellt lassen. Sie haben gesagt, hier würde Empathiepopulismus sichtbar. Sie würden sehen, dass sich Deutschland hier als moralische Supermacht präsentiert. Das sind ja alles so Begriffe. Also ich höre, Sie finden es absolut falsch.
Nee. Das habe ich ja nicht gesagt.
Sie haben gesagt, Sie finden beides richtig. Einerseits okay, also so verstehe ich Sie, 1500 darf man aufnehmen, gleichzeitig geriert man sich hier als moralische Supermacht. Wenn Sie jetzt in beratender Funktion wären, was würden Sie dann vorschlagen?
Ich bin ja nicht in beratender Funktion, ich bin Journalist und gucke mir an, was gemacht wird. Wenn ich etwas grundsätzlich dazu sagen würde, dann würde ich mir wünschen wollen, dass wir über die Ursachen der Flucht nachdenken, dass wir über die Rolle der EU-Außenpolitik sprechen. Wir werden dann aktiv, wenn wir irgendwelche Folgewirkungen von unterlassener Politik sehen. Und dann kommt unser großes Herz. Wir sind aber unfähig, wenn es darum geht, Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik im Nahen und Mittleren Osten zu machen. Wo waren denn diese Leute, als es darum ging, Kinder, die in Syrien von Assad vergast wurden, zu helfen? Wo waren wir, als diese Region komplett destabilisiert wurde durch die Intervention der Russen?
Was hätten Sie denn vorgeschlagen? Ich meine, es ist ja nicht so leicht, jetzt zu sagen, man hätte da dieses oder jenes tun können, um den Konflikt zu entschärfen.
Mir geht es einfach nur darum, dass es nichts ist günstiger, als angesichts solcher Bilder diese Plädoyers zu halten. Das ist sozusagen eine Art von Gratismut der Politik. Natürlich ist es richtig. Ich finde nur, man muss sich fragen, warum sind wir denn an dem Punkt gekommen? Ja? Und da stellen sich halt Fragen, wollen wir die Bundeswehr in Außeneinsätzen dazu bringen, um sowas wie Syrien zu verhindern? Wollen wir uns außenpolitisch stärker engagieren? Welche Rolle wollen wir mit Europa in der Außenpolitik führen, um solche Flüchtlingsbewegungen, die wir auch in Afrika haben, zu verhindern? Ich finde, diese Art von, wir müssen allen Flüchtlingen immer sofort helfen, das ist unser Impetus und was der andere Europäer darüber denkt, die finde ich schwierig. Trotzdem, angesichts der Bilder und auch angesichts dessen, was wir an Bereitschaft im Land haben, den Flüchtlingen zu helfen, finde ich diesen Kompromiss vertretbar und richtig.
Wir haben eben schon über die Flüchtlingsfrage gesprochen, die sich stellt, weil das Lager Moria auf Lesbos abgebrannt ist. Gibt es eine europäische Lösung? Das war natürlich heute auch Thema für die Präsidentin der EU-Kommission, für Ursula von der Leyen. Die hat ihre Rede zur Lage der Europäischen Union gehalten. Es ist ein Ritual in Brüssel seit 10 Jahren, dass diese Rede gehalten wird. Aber es ist die erste, die Ursula von der Leyen hielt. Und zur Migrationspolitik hat sie gesagt:
If we think about what they have overcome, then we simply must be able to manage the question of migration together. The images of the Moria camp are a painful reminder of the need for Europe to come together.
Also sie sagt, wir müssen ja bedenken, was diese Menschen durchgemacht haben. Diese Bilder vom Camp Moria seien eine schmerzhafte Erinnerung oder eine Aufforderung auch für Europa, in dieser Flüchtlingsfrage zusammen zu handeln. Wie könnte denn ein gemeinsames Handeln, Herr Poschardt, aussehen aus Ihrer Sicht?
Na, ich glaube, sie ist da gefordert. Ich glaube, diesen europäischen Weg sehe ich im Augenblick nicht. Ich sehe sehr stark einen deutschen Weg und ich sehe sehr stark ein Kopfschütteln und auch eine Entfremdung. Muss man sich ja nur eine schwarz-grüne Koalition in Österreich angucken mit sehr starken Grünen dort, die das kühl zur Kenntnis nehmen, was wir da machen. Ich hatte vergangene Woche dänische Abgeordnete, Parlamentarier bei mir zu Besuch, die gucken sich unser Land an und sind aufgrund auch der Geschichte, die sie mit Deutschland hatten, immer wieder erstaunt, wo diese Art von Sehnsucht Deutschlands herkommt, eigentlich so mit seinen eigenen politischen Vorstellungen dem Rest Europas den Weg zeigen zu wollen. Ich glaube, Frau von der Leyen wird sicherlich darauf, neben dem Green Deal, über den wir noch zu sprechen haben, einen Hauptschwerpunkt legen müssen, weil wir werden auf Dauer nicht diese Art von Migrationsherausforderung, vor der wir stehen, wir reden ja jetzt von einer ganz bescheidenen Summe. Ja?
Also von 12.000 Leuten, ja, die erstmal 1.500,
die wir aufnehmen, das ist ja verglichen mit dem, was Deutschland in den vergangenen Jahren alles integriert hat und hergebracht hat.
In der Tat, das sind sehr, sehr wenig.
Es sind sehr, sehr wenige. Aber an den Außengrenzen, da ist ja eine Migrationsbewegung, wir werden mit dieser Art von deutschen Alleingängen in Europa nicht weit kommen. Hm. Und wir müssen dann auch mal über so nicht schöne Themen wie Abschiebung und so weiter sprechen. Das möchte nämlich niemand.
Hat viele Facetten dieses Thema, keine Frage. In Brüssel uns zugeschaltet Peter Kapern. Unser Korrespondent hat Ursula von der Leyen, Herr Kapern, dann klarer gemacht, wie aus Ihrer Sicht dieses Zusammenkommen in der Migrationsfrage aussehen könnte in Europa.
Nicht wirklich, muss ich hier sagen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Diese Rede zur Lage der Union, das ist ja sozusagen eine Tour d'horizon, eine Spiegelstrichliste all dessen, was sie in den nächsten 12 Monaten machen wird. Das, was sie in der kommenden Woche machen wird, das ist, sie wird einen Vorschlag für diese gemeinsame Migrationspolitik vorlegen. Und erst dann werden wir die Details sehen. Was sie gesagt hat, das ist, dass es beispielsweise ein Pilotprojekt auf Lesbos geben soll, wo griechische Behörden und europäische Behörden gemeinsam mit der Bewältigung der sich dort stellenden Aufgaben klarkommen sollen. Zu diesen Aufgaben, das hat sie gesagt, gehört auch die Abschiebung. Das könnten europäische Behörden übernehmen, die Abschiebung und die Asylprüfung, die konkrete Prüfung der Asylanträge. Das sind ja Dinge, die bisher nicht funktioniert haben. Ob das alleine schon einen europäischen Migrationspakt ausmacht, habe ich meine Zweifel.
Gehen wir einfach direkt über zum anderen Thema, was Ulf Poschardt eben auch schon angesprochen hat. Natürlich ging es auch um Klimaschutz. Die Frau von der Leyen fordert die Treibhaus.
Darf ich vielleicht, weil wir gerade zusammengeschaltet sind, darf ich vielleicht noch mal kurz bei diesem Thema bleiben, weil mir da gerade etwas aufgefallen ist in dem, was Ulf Poschardt da gesagt hat. Nämlich seine Grundidee war ja, dass Deutschland da den deutschen Weg des Umgangs mit Flüchtlingen dem Rest Europas aufoktroyieren will. Ganz so ist die Lage ja nicht. Es gibt unterschiedliche Lager. Es gibt das Lager derjenigen Staaten hier in Europa, die sich absolut weigern, auch nur einen einzigen Flüchtling aufzunehmen. Das ist weit mehr als nur Ungarn. Dazu zählen auch andere Länder. Aber es gibt eben auch weit mehr Länder, die sich seit vielen Jahren in der Flüchtlingshilfe engagieren. Frankreich, Portugal, Spanien, das sind Länder, die immer wieder Flüchtlinge aufgenommen haben. Insofern geht es hier nicht um ein Modell, wie Herr Poschardt das geschrieben hat, Deutschland gegen den Rest Europas, sondern die Lage ist weit komplexer und die Lösung, die Ursula von der Leyen vorschlagen wird in der nächsten Woche, wird dieser viel komplexeren Lage Rechnung tragen müssen.
Sind es nicht sogar 10 Länder, die insgesamt bereit sind, sich eben an der Aufnahme von Flüchtlingen zu beteiligen?
Das ist so, je nachdem, um welche Flüchtlingsgruppen es gerade geht, ob es um die im Mittelmeer vor dem Ertrinken geretteten Habenichts geht oder um Menschen, die es bereits in die Lager nach Griechenland geschafft haben, um Menschen, die bereits ein Asylverfahren durchlaufen haben oder welche, die dies noch nicht hinter sich gebracht haben. Ja, in der Tat, es gibt da bis zu 10 Länder, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen.
Gut. Anderes Thema trotzdem, wie gesagt, der Klimaschutz. Und da, denke ich, hat Ursula von der Leyen doch etwas gesagt, was insgesamt überraschend rüberkam, dass die Treibhausgase nämlich noch weiter gesenkt werden sollen als bisher gedacht.
The European Commission is proposing to increase the 2030 targets for emission reduction to at least 55%.
Also die EU-Kommission schlägt vor, den CO2-Ausstoß bis 2030 um mindestens 55% unter den Wert von 1990 zu bringen. Also bisher war das Ziel ja, die Klimagase nur um 40% zu senken. Überrascht Sie, Herr Kapern, diese drastische Verschärfung des EU-Klimaziels?
Nein, nicht wirklich. Das war in den letzten Tagen schon durchgesickert, dass diese Zahl fallen würde. Geradezu amüsant war, dass in dem Moment, in dem diese Zahl genannt worden war, von Ursula von der Leyen vorbereitete Pressemitteilungen aller möglichen Wirtschaftsverbände in meinem E-Mail-Fach landeten, BDI, VDMA und so weiter und so fort, die alle Zweifel daran säten, dass dies machbar ist. Ursula von der Leyen hatte diese Redepassage übrigens mit dem Satz "We can do it" abgeschlossen. Das lässt sich, glaube ich, am besten, und das glaube ich nicht, dass das ein Zufall ist, mit dem Satz übersetzen: Wir schaffen das. Sie hat nämlich eine große Impact-Studie in Auftrag gegeben. Und diese Studie soll, sagt sie, ergeben haben, dass die europäische Wirtschaft in der Lage ist, diese Aufgabe zu stemmen. Aber auch hier fehlen alle Detaillierungen. Welche Sektoren, welche Branchen sollen welchen Beitrag dazu leisten? Mit welchen Instrumenten? Wie wird die europäische Industrie geschützt vor Konkurrenz aus dem Nicht-EU-Ausland, die es mit dem Klimaschutz nicht so genau nennen? Alles das folgt in den nächsten Wochen und Monaten.
Und Herr Poschert, werden Sie mit großen Ohren zuhören, was da folgt?
Ja, wir haben schon lange zugehört, was Frau von der Leyen dazu gesagt hat. Das ist ja auch nicht ganz neu. Sie hat ja den Green New Deal programmatisch an den Anfang ihrer Präsidentschaft gestellt. Sie hat das damals, wir hatten in Paris einen Weltwirtschaftsgipfel, und sie hat das damals vorgestellt und mit den dort anwesenden CEOs besprochen. Und schon damals ist eigentlich recht deutlich geworden, dass die großen Teile der europäischen Wirtschaftsspitzen selbst diese Art von Nachhaltigkeits- und CO2-Ziele haben. Also das, was Herr Capern da beschreibt, die E-Mails haben wir auch alle bekommen. Die waren auch in Teilen wenig überraschend. Aber wenn Sie sich angucken, wie viel positives Feedback auch von CEOs der Deutschen Bank, auch von Energieriesen gekommen sind, dann macht das deutlich, dass Frau von der Leyen dort auf einen Trend setzt, der in der europäischen Wirtschaft auch da ist. Der wird natürlich besonders gerne dann angenommen, wenn da Milliardenprogramme liegen, die man abgreifen kann. Und das ist so meine große Sorge bei diesem ganzen europäischen Umweltprogramm, dass es sehr planwirtschaftlich ist im Angang. Ich glaube, wir müssen uns angucken, wie wir Europa wieder zu einer Innovationslandschaft machen. Wir müssen uns angucken, wir feiern hier Elon Musk und wir staunen über Mark Zuckerberg. Und wir gucken uns an, was Jeff Bezos und Bill Gates machen. Woher kommen die? Die kommen aus einer amerikanischen Freiheits- und Unternehmerkultur, die so ziemlich das totale Gegenteil ist zwischen einem sehr bürokratischen, planwirtschaftlichen Glauben, dass die Politik Unternehmern erklären kann, was sie zu tun haben. Wir brauchen eine Technologieoffenheit. Wir brauchen Rahmenbedingungen für Innovation. Die müssen radikal marktwirtschaftlich sein. Und wenn ich mir so angucke, was sonst so in der EU-Kommission gedacht und besprochen wird, dann sind wir davon Lichtjahre entfernt. Ist aber auch okay, dann freuen wir uns halt, wenn Elon Musk in Brandenburg für uns E-Autos baut.
Herr Capern.
So ganz erfolglos ist die europäische Politik in dieser Richtung natürlich nicht, der europäische Weg. Denn wenn man beispielsweise mal sich anschaut, dass nirgendwo auf der Welt in den letzten anderthalb Jahren so viel Geld in die Entwicklung von Batterieproduktion und Batterieentwicklung investiert worden ist wie in Europa, dann spricht das auch dafür, dass Europa möglicherweise nicht völlig chancenlos ist auf dem Weg, auf den es sich da begibt.
Das sage ich ja nicht. Ich will ja sagen, ich glaube auch nicht, dass wir chancenlos sind. Sondern ich wage ja nur einen kleinen kritischen Nebensatz zu dieser Art von Politikvorstellung, wie sie aus der EU-Kommission kommt, anzumerken, weil ich eben glaube, dass Innovation anders passiert als durch solche Programme.
Ein kleiner kritischer Nebensatz war das also von Ulf Poschert. Und vielen Dank an Peter Capern nach Brüssel für die Informationen und fürs Zuhören, was Ursula von der Leyen gesagt hat. Dankeschön. Deutschland ist eins wiedervereinigt seit 30 Jahren, aber es gibt natürlich immer noch große Unterschiede zwischen Ost und West. Die Lebensverhältnisse haben sich noch nicht wirklich angeglichen, das sagt der Ostbeauftragte der Bundesregierung Marco Wandewitz und der hat heute seinen Bericht offiziell vorgestellt. Wir hören ihn mal.
Es gibt also immer noch Nachholbedarf, beispielsweise bei den Löhnen, beispielsweise auch bei Teilen von Infrastrukturen. Und wir haben auch nach wie vor erhebliche Unterschiede beim Thema Akzeptanz der Demokratie und ihrer Institutionen.
Herr Poschert, lassen Sie uns mal auf diesen letzten Punkt blicken. Welchen Grund mag es geben, dass es da eben weniger Akzeptanz der Demokratie in Ostdeutschland gibt als in Westdeutschland?
Naja, Sie müssen sich Familienbiografien angucken. Wir, sage ich jetzt mal, ein exkludieren, dass ein nicht integratives Wir im Westen, ich bin in Nürnberg geboren, habe eine dänische Mutter, bin selbstverständlich als demokratischer Europäer aufgewachsen. Für mich war Demokratie etwas Selbstverständliches. Und gleichaltrige Kolleginnen und Kollegen bei mir in der Redaktion und im Verlag kommen aus Familien, die seit 1933 bis 89 keine Demokratieerfahrung hatten. Und natürlich verändert das. Und ich glaube, zum einen sollten wir, die in Freiheit geboren wurden, eine größere Dankbarkeit haben für diese demokratischen und Grundrechts- und Menschenrechts-Selbstverständlichkeiten, die uns gar nicht, also wir können uns gar nicht vorstellen, dass es mal anders gewesen sein kann. Und gleichzeitig müssen wir in Teilen vielleicht auch nochmal uns darüber im Klaren werden, dass historisch 30 Jahre muten uns jetzt bei einer menschlichen Lebenserwartung von 80 Jahren als eine lange Zeit an. Aber historisch ist das wahrscheinlich eher ein knapper Moment und es braucht noch länger. Wobei bei all der Kritik jetzt an dem Zustand, diese Wiedervereinigung ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Wir haben ein komplett kaputtes Land übernommen und haben es auf unserem unfassbar hohen Sozialstandard und Infrastrukturstandard, auch dank des Solidaritätsbeitrags, Klammer auf Klammer zu, der dringend für alle abgeschafft werden muss. Wir haben das Land sozusagen zu einer wirklich blühenden Landschaft gemacht, dass nicht alles perfekt ist, finde ich, ist ein Given. Ich finde den deutschen Ehrgeiz, wir wollen alles super perfekt haben, alles gleich. Ich glaube, das ist eine Illusion. Aber wer sich Regionen in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet anguckt, weiß, dass es wunderbar, also wer in Dresden oder in Leipzig oder in Heiligendamm ist, der sieht dort strahlend Schönes, oder im Haus Schminke in Löbau sich einen Scharunbau anguckt, der sieht, was da alles gediehen ist.
Leider sieht man dann auch, dass wenig Leute nur da sind, um das zu sich anzusehen. Oftmals sind wenig, zum Beispiel Touristen, auch vor Corona dort gewesen. Aber um Sie kurz hier zu unterbrechen, tatsächlich sagt der Marco Wanderwitz, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, auch genau das. Überwiegend ist die Entwicklung positiv. Wirtschaftlich hat sich sehr viel getan. Das Bruttoinlandsprodukt des Ostens hat sich seit der Wiedervereinigung vervierfacht. Und natürlich ist es, wie Sie sagen, eine Erfolgsgeschichte. Gleichzeitig gibt es noch viel zu tun. Und ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang ist Repräsentanz. Wir hören ihn nochmal.
Das Thema Repräsentanz ist ein wirklich großes Problem. Das sind die Leute zu Recht nicht bereit, dauerhaft hinzunehmen, dass es so etwas wie eine gläserne Decke gibt und man nicht in Spitzenpositionen aller Art hineinwächst. Wobei auch da die Zahlen durchaus positiv sind. Sobald man in die zweite, dritte Führungsreihe geht, sieht man viele, vor allen Dingen Jüngere. Und insofern gehe ich davon aus, dass sich das weiter organisch rauswächst. Aber es dauert im Zweifel zu lange. Insofern müssen wir da aktiv fördern. Das aktive Fördern heißt zum Beispiel für die Bundesregierung, dass wir sehr genau hinschauen, wenn es um Stellenbesetzung geht, wenn es um die Besetzung von Auswahlgremien geht, dass schon dort beispielsweise eine ordentliche Repräsentanz vorhanden ist.
Heißt also, dass Menschen eben, die ostdeutsche Biografien haben, einfach in den Führungspositionen absolut vertreten sind, genauso wie die mit den westdeutschen Biografien.
Ja klar, also ich kenne das nicht anders.
Ist es bei der Welt so?
Natürlich. Ich würde hier Oliver Michalski grüßen. Den Chefredakteur Welt Digital, Patricia Plate, unseren CVD. Aber wir denken so gar nicht. Wir brauchen keinen Ostbonus oder Malus. Das sind einfach brillante Kolleginnen und Kollegen, die dort sind, weil sie exzellent sind. Und ich sehe das immer mehr. Und es gibt eine neue Generation. Insofern finde ich den Hinweis richtig. Also wenn der neue Chef von TikTok in Deutschland der von uns kommt, mir dann bei unserem Abschiedsgespräch sagt, ja, ich bin eigentlich im Osten Deutschlands groß geworden, da wäre ich nie drauf gekommen, weil es egal ist. Das ist einer der besten Digitalmanager und die gehen ihren Weg. Ich finde nichts schlimmer, als wenn man sagt, hier eine Frauenquote, da eine Ostquote und dann kommt noch irgendwas anderes. Lassen wir doch einfach, fördern wir.
Fördern ist wahrscheinlich fördern, der Begriff, genau. Ja, Quote fördern, hat ja hier auch keiner jetzt gefordert.
Ja, aber sozusagen eine Repräsentanz, was Herr Wanderwitz sagt, das ist dann eher, glaube ich, auf politischen Auswahlgremien, da achtet man drauf, wenn man irgendwelche Gremien zusammenstellt. Das mag schon alles sein. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich erlebe Ostdeutsche nirgendwo als so verunsichert und verschüchtert, dass sie nicht in der Lage sind, selbstbewusst ihren Case zu machen. Aber nicht als Ostdeutsche, sondern als brillante Wissenschaftler, Künstler, Intellektuelle, Journalisten, Unternehmer, Unternehmensgründer, NGOs, Stars und so. Also ich nehme es nicht so wahr, ich nehme das zur Kenntnis und ich glaube, dass wir gegenseitig eine hohe Neugier und Respekt haben vor den unterschiedlichen Biografien.
Gutes Schlusswort an dieser Stelle. Am 3. Oktober wird der 30. Jahrestag dann gefeiert der deutschen Einheit. Da gibt es also wirklich was zu feiern. Die Kinder haben in der Pandemie sehr gelitten. Es gab keine Kita, keine Schule und das eben, weil man die Älteren vor Ansteckung schützen wollte. Die Kinder sind die Verlierer dieser Pandemie. Das sagt eine Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerks und wir hören mal kurz, wie Evi Seibert das für uns zusammenfasst.
Die Interessen der Kinder sind während der Corona-Krise unter den Tisch gefallen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Kinderhilfswerks, zu dem sich jetzt auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht geäußert hat. Sie sagte, die Corona-Pandemie hat uns noch einmal in aller Deutlichkeit gezeigt, dass Kinder besondere Bedürfnisse haben und einen besonderen Schutz durch den Staat und durch die Gesellschaft verdienen. Das macht sich bei der Umfrage auch beim Thema Bildung fest. Mehr als 80% der Befragten sind der Meinung, dass die Chancen von sozial benachteiligten Kindern durch die Corona-Krise noch weiter gesunken sind. Allgemein findet eine große Mehrheit, dass die Interessen der Kinder während der Pandemie nicht so stark oder gar nicht berücksichtigt worden sind. Damit sind die Kinder die großen Verlierer der Corona-Krise.
Und um was zu tun, könnte man eventuell die Kinderrechte im Grundgesetz verankern. 70% der Menschen in Deutschland sind dieser Umfrage nach dafür. Ulf Poschardt hier zu Gast von der Welt. Wären Sie auch dafür?
Ich finde, man kann es machen. Ich warne aber davor zu glauben, wenn man sowas ins Grundgesetz schreibt, dass es den Kindern dann besser geht. Ich glaube, das hilft ihnen im Zweifel überhaupt nicht. Ich finde, all das, was Ihre Kollegin da gerade berichtet hat, ist 100% richtig. So haben wir das wahrgenommen. Wir haben unglaublich ergreifende Leserbriefe und digitale Kommentare bekommen, was diese Belastung in der Corona-Zeit mit Kindern und Familien gemacht hat. Wir haben schreckliche Interviews gehabt mit Kinderärzten, die über Misshandlungen gesprochen haben. Kurzum, ja, wir müssen mehr für Bildung tun. Ja, wir müssen unsere Schulen digitalisieren. Ja, wir müssen beim nächsten drohenden Lockdown zuerst an die Kinder denken und nicht zuletzt. Wir müssen den Familien helfen und wir müssen, und auch da bin ich ganz bei dem Bericht, wir müssen unbedingt via Bildung Kinder aus bildungsfernen, sozial schwachen Familien eine Chance geben, teilzuhaben, zu partizipieren, nicht nur an unserer Kultur, sondern auch an den Aufstiegschancen, die dieses Land bietet. Und da finde ich, jede Sache, die wir tun können, politisch, zivilgesellschaftlich, aber auch medial, um das voranzutreiben, wichtig und richtig. Ob es ausgerechnet das Grundgesetz sein muss, da setze ich ein kleines Fragezeichen, weil eine der besten Ausreden der Politik war in den letzten Jahren immer so, ja, da warten wir die Entscheidung in Karlsruhe ab. Das sollte nicht so sein. Wir sollten schnell eine Digitalisierung der Schulen vornehmen. Wir sollten uns schnell Gedanken machen, wie wir den besonders betroffenen Familien helfen können. Die haben zum Teil ein halbes Jahr Schule verloren. Wie können sie das wieder aufholen, um nicht noch weiter zurückzurutschen?
Wenn die Betroffenen sozusagen zu Wort kommen könnten, wäre es jetzt interessant, was die Kinder sagen würden. Ob sie sagen würden, ach, eigentlich fänden wir es ganz schön, wenn unsere Rechte tatsächlich im Grundgesetz verankert wären. Die Befürworter sagen natürlich, dann würde eben das anders laufen, was wir jetzt erlebt haben. Tja, erstmal sind sie nicht im Grundgesetz verankert. Man kann natürlich auch sagen, Kinder sind Menschen. Und
würde ich sagen, der Artikel 1 gilt insbesondere für
Menschen
Kinder.
Menschen sind dort verankert, genau. Ja. Kann man natürlich auch sagen. Wir lassen es mal so stehen, wir lassen es mal offen. Lassen Sie uns über Kim Kardashian sprechen, Herr Poschardt. Die hat 188 Millionen Follower auf Instagram und sie will das jetzt so machen, dass sie sich einen Tag lang ganz stillschweigend verhält, dass sie die Plattform bestreikt. Sie sind bei Twitter, haben 56.000 Follower da, also kennen Sie sich natürlich mit dem Geschäft aus. Würden Sie denken, es hilft, weil der tiefere Grund, warum sie das macht, das ist ja der, dass sie was tun will gegen Hass in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag Stop Hate for Profit, also Stop den Hass für Profit. Das ist diese Aktion, die wir schon länger kennen, wo auch viele Unternehmen mitmachen.
Ja, also ich bin mir sicher, dass Kim Kardashian, wenn sie das macht, sie ist ja verheiratet mit dem künftigen amerikanischen Präsidenten Kanye West, was ich eine tolle Idee fände, wenn einer der besten Hip-Hop-Musiker unserer Zeit, mal US-Präsident wäre.
Er hat es, glaube ich, angekündigt, dass er eventuell kandidieren will.
Ja, er hat ja so ein paar Probleme, aber wenn er die in den Griff kriegt, wäre bestimmt...
Meinen Sie das jetzt ernst?
Ja, ich
aber Sie wissen ja, Ironie im Radio ist manchmal schwer.
Ich weiß, aber ich liebe die Musik von ihm so sehr und finde ihn einen derart verrückten Typen, dass man sich's kaum vorstellen kann, Klammer auf, Klammer zu, obwohl mittlerweile kann man sich ja auch vorstellen, dass man richtig verrückt US-Präsident sein kann. Aber was Kim Kardashian betrifft, ich glaube, dass das eine rührende Aktion ist. Mein leiser, sehr, sehr gemeiner Verdacht ist, dass sie nach dieser einen Tag off Instagram nicht 188, sondern vielleicht 189 Millionen Follower hat und ihr Geschäft auf Instagram, sie verdient damit ja Reichweite und damit auch Geld. Das ist etwas, was ihr im Zweifelsfall eher hilft. Aber man darf ihr ihren eigenen Ruhm nicht zum Vorwurf machen.
Nee, das darf man tatsächlich nicht. Aber was kann man tun gegen Hass im Netz? Also ich meine, ist diese Idee grundsätzlich, dass auch viele Firmen gesagt haben, wir schließen uns da an, wir bestreiken Facebook und Instagram, weil wir wollen, dass sich da was ändert, eine gute Idee?
Jein. Also ich finde, wir müssen aus anderen Gründen uns angucken, was Facebook und Instagram sich so leisten. Wir haben ja das bei dem Amoklauf in Wellington mitbekommen. Das wurde live gepostet. Das ist jemand, der ist unsere Konkurrenz. Also sie werden ja über Gebühren finanziert, wir müssen uns privat finanzieren. Und die saugen alles an Werbeetats auf und haben aber keine verlegerische Verantwortung für das, was da passiert. Insofern bin ich sehr dafür, und da ist die Kollegin von Frau van der Leyen, Frau Vestager, diese dänische Wettbewerbskommissarin, sehr aktiv zu sagen, wenn die auf diesem Feld des europäischen Marktes agieren, müssen sie sich an die Spielregeln halten. Und so wie wir mit dem Presserat und mit der deutschen Justiz für alles zu Recht zur Verantwortung gezogen werden, muss es auch für Facebook gelten, muss es auch für Instagram gelten. Und auch hier ist es ein bisschen wie beim Grundgesetz. Klar, so eine Aktion ist rührend, aber ich erwarte hier von der EU-Kommission, auch von Frau von der Leyen, Maßnahmen, so kann Facebook nicht weitermachen.
Ulf Poschardt, während die Musik lief, hat gesagt, er will bitte noch mal sagen, dass Europa unsere Zukunft ist. Wir haben ja viel über Europa gesprochen in dieser Stunde, natürlich auch über die deutsche Einheit. 30 Jahre deutsche Einheit, am 3. Oktober wird es gefeiert. Und Europa unsere Zukunft. Ich bin Ihrer Meinung, Herr Poschardt.
Ja, natürlich ist unsere Zukunft. Und ich glaube, wir sollten alles daran tun, die Einheit in Europa zu vergrößern. Und gerade weil wir über 30 Jahre Einheit gesprochen haben, wir verdanken die Wiedervereinigung Deutschlands auch unseren Nachbarn Frankreich und Polen, die unter schwierigsten Bedenken dem zugestimmt haben und uns damit ein unfassbar großes Geschenk und einen Vertrauensvorschuss gegeben haben. Und wir sollten damit künftig vielleicht ein bisschen sensibler umgehen.